Svenja Flaßpöhler. Verzeihen. Vom Umgang mit Schuld. Heilt die Zeit wirklich alle Wunden? Wie geht man mit der eigenen Schuld um, der Sehnsucht nach Absolution? Wie verzeiht man eine tiefe Verletzung oder gar das scheinbar Unverzeihliche? Viele wichtige Denker wie Jacques Derrida oder Hannah Arendt haben sich bereits zu diesem wichtigen Thema geäußert. Ihre Beiträge bilden die Grundlage zu den folgenden Überlegungen. Die Blinks nehmen dich mit auf eine nachdenkliche Reise durch die Welt der Reue und Rache, die dir persönlichen Berichte von Tätern und Opfern, Schuldigen und Betroffenen mit philosophischen Perspektiven verknüpft. Blink Nummer 1. Verzeihen bedeutet verzichten. Wir sagen Verzeihung, wenn wir jemanden in der Bahn auf den Fuß treten, oder Verzeih mir, wenn wir jemanden mit unüberlegten Worten verletzen. Tagtäglich erbitten oder gewähren wir Verzeihung für ein bestimmtes Verhalten. Aber woher kommt eigentlich dieses Verzeihen und was bedeutet es genau? Das Wort Verzeihen hat seinen Ursprung im mittelhochdeutschen Wort ziehen für beschuldigen, bezichtigen. Wenn du jemanden etwas verzeihst, verzichtest du also darauf, ihm weiter die Schuld für seine Tat zu geben. Nicht länger zu beschuldigen bedeutet aber nicht zu entschuldigen. Du kannst jemanden nicht von seiner Schuld befreien, sondern dich nur anders dazu verhalten. Die Schuld des Täters bleibt, nur deine Einstellung als Opfer ändert sich. Wenn dich jemand zum Beispiel mit Worten beschimpft oder mit seinem Verhalten verletzt hat, kannst du durch dein Verzeihen darauf verzichten, ihm seine Schuld weiter vorzuhalten. Sein Vergehen machst du dadurch aber nicht ungeschehen. Seine Tat bleibt Teil eurer gemeinsamen Geschichte, du bist nur nicht mehr böse darüber. Dein Verzeihen hat folglich weniger mit Logik, Rache oder Strafe zu tun, als mit deiner bewussten Entscheidung, auf die Vergeltung oder Wiedergutmachung einer Schuld zu verzichten. Verzeihen ist indes nicht dasselbe wie Vergebung. Während Ersteres eine passive Qualität und viel mit Loslassen zu tun hat, hat die Vergebung im wahrsten Sinne des Wortes eine aktive Konnotation des Großmutes und Schenkens. Der religiöse Anklang kommt nicht von ungefähr. Der Theologin Beate Weingart zufolge wird der negative Verzicht bei der Vergebung zum positiven Geschenk, der Gabe der Absolution und quasi Auslöschung der Schuld. Vergeben kann streng genommen nur eine göttliche Macht, verzeihen hingegen ist weltlich. Das bedeutet nicht, dass der Akt des Verzeihens weniger mit Größe zu tun hat. Vielleicht besteht sein Geschenk gerade im Verzicht auf den Anspruch auf Strafe und Vergeltung. So gesehen lassen sich Verzeihen und Vergeben nie ganz klar voneinander trennen. Blink Nummer 2. Verstehen ist keine notwendige Voraussetzung für das Verzeihen. Wenn du nachvollziehen kannst, dass dein Freund im Alltagstrubel deinen Geburtstag vergessen hat, heißt das noch lange nicht, dass du ihm das direkt verzeihen kannst. Umgekehrt kannst du ihm vielleicht eher einen Fehltritt vergeben, den du selbst nicht verstehst. Betrachtet man dieses Phänomen philosophisch, so ist, im Gegensatz zur Versöhnung, das Verzeihen nicht an gegenseitiges Verständnis geknüpft. Die Versöhnung setzt voraus, dass beide Seiten einsichtig sind und nachvollziehen können. Daher findet sie gewissermaßen auf Augenhöhe statt. Verzeihen ist bildlich gesehen ein unidirektionaler Vorgang von oben nach unten, bei dem die Reziprozität nicht obligatorisch ist. Der französische Philosoph Jacques Derrida geht sogar so weit zu sagen, dass wir ohnehin nur verzeihen können, was wir nicht verstehen. Das bedeutet, dass ich der Akt des Verzeihens vollkommen jenseits der Rationalität vollziehe, denn sobald wir etwas rational verstehen können, müssen wir es laut Derrida gar nicht erst verzeihen. Oder anders, Verzeihen beginnt dort, wo unser Verständnis endet. Für den Philosophen Emmanuel Levinas hängt Verzeihen überhaupt nicht mit Verständnis zusammen, da wir einen anderen Menschen ohnehin nie in der Gesamtheit seines Denkens und Tuns verstehen können. Levinas spricht gar von der Absolutheit der Andersartigkeit. Du kannst dem anderen weder in Hirn noch Herz hineinschauen, keine Vergleiche anstellen und dir daher in keinem einzigen Aspekt sicher sein. Die Andersartigkeit des anderen entzieht sich jeder Verständniskategorie. Wenn du verzeihst, ändert sich nach Levinas stattdessen die Bedeutung, die du der konkreten, zurückliegenden Tat eines anderen gibst. Du erkennst an, dass du den anderen nie verstehen wirst und damit auch die Gründe für seine Tat nie ganz nachvollziehen können wirst. Ergo brauchst du dir nicht länger den Kopf darüber zu zerbrechen und beginnst irgendwann, dem Geschehen weniger Bedeutung beizumessen. So beruhigend diese Überlegungen auch klingen mögen, die Kluft zwischen dir und der anderen Person bliebe angesichts der Kapitulation vor der Andersartigkeit unüberwunden. Aber ist es nicht stattdessen der ständige Versuch, diese Kluft zu überbrücken, der zum Verzeihen führt? Blink Nummer 3. Auch eine erklärbare Tat ist nicht zwingend verzeihbar. Wenn wir etwas verstehen, verschaffen wir uns rationalen Zugang. Je mehr wir zum Beispiel die Umstände einer Tat nachvollziehen können, desto weniger unmenschlich, ergo verständlicher, erscheint sie uns. Dieses Verhältnis kann der erste Schritt hin zum Verzeihen sein. Flaßpöhler selbst konnte zum Beispiel lange nicht verstehen und verzeihen, dass ihre Mutter Mann und Kinder früh verlassen hatte. Erst die Fähigkeit, die Beweggründe ihrer Mutter als Erwachsene in ihrem damaligen Kontext zu sehen und ansatzweise nachvollziehen zu können, öffnete ihrem Schmerz die Tür zum Verzeihen. Auch wenn Jacques Derrida einwenden würde, dass eine Tat durch dieses rationale Verständnis automatisch verziehen ist, zeigt uns das Leben, dass Verstand allein meist nicht ausreicht. Die Philosophin Hannah Arendt führt als Beispiel für nachvollziehbare, aber unverzeihliche Umstände den Totalitarismus an. Das Verständnis seiner Mechanismen und Automatismen genügt nicht, um Verbrechen zu rechtfertigen, die in seinem Namen begangen wurden und werden. Oft verstehen wir selbst die Motive für grässliche Vergehen wie einen Mord, aber das bedeutet noch lange nicht, dass wir deshalb auf Vergeltung und Bestrafung verzichten möchten oder können. Es gibt auch Täter, die als unzurechnungsfähig eingestuft werden und daher nicht schuldfähig sind. Verzeihen können wir ihnen oft trotzdem nicht. Verzeihen setzt eine Schuld voraus und Schuld eine Schuldfähigkeit, also Wille, Motiv und Vorsatz des Täters. Aber was passiert, wenn sich nicht eindeutig feststellen lässt, ob jemand aus freiem Willen gehandelt hat oder von einer Art Zwang fremdbestimmt wurde? Es gibt klinische Erkrankungen, die das Verhalten mancher Täter erklären und teilweise sogar entschuldigen. Nur wie verzeihen wir jemanden, der nach allgemeingültiger Definition keine Schuld trägt, weil er nicht aus freiem Willen handelte? Was passiert mit unserem Schmerz, wenn eine Tat durch den Befund einer schizophrenen Störung oder schwerwiegenden Depression bereits entschuldigt ist? Die Frage nach der Zurechnungsfähigkeit wirft viele weitere Fragen auf und führt uns mitten hinein in die philosophische Diskussion über den freien Willen. Blink Nummer 4. Das Funktionieren unserer Gesellschaft beruht auf der Annahme, dass der Mensch autonom ist. Schuldig ist unserer menschlichen Logik nach, wer sich aus bestimmten Gründen für eine Handlungsoption entschieden hat, die die Regeln unseres Zusammenlebens verletzt. Das setzt voraus, dass es so etwas wie einen freien Willen gibt. Viele Philosophen sind nun der Ansicht, dass der freie Wille nichts als eine Illusion ist. Denker wie Reinhard Merkel weisen darauf hin, dass nach wie vor nicht einwandfrei geklärt ist, ob wir Menschen einen freien Willen haben oder unsere Entscheidungen und Taten nur reine Reaktionen auf genetische Programmierung und neuronale Zufallsprodukte sind. Für Philosophen wie Michel Foucault wird das menschliche Subjekt erst durch die Gesellschaft und ihre Diskurse bestimmt. Kategorien wie zum Beispiel männlich und weiblich sind für sie willkürlich und menschengemacht. Die Natur gibt uns Geschlechtsteile, aber was typisch maskulin oder feminin ist, legt der gesellschaftliche Diskurs fest, genau wie etwa die Kategorien geistig gesund oder krank. Nach Auffassung dieser Denker ist die menschliche Welt mit all ihren Kategorien und vermeintlich freien Entscheidungen nichts als Einbildung, von der sich die Natur völlig unbeeindruckt zeigt. Allerdings würde unser Zusammenleben in einer Gesellschaft ohne genau diese Annahme des freien Willens wohl kaum funktionieren. Selbst Philosophen wie Merkel und Foucault erkennen an, dass es zumindest ein funktionelles Konzept der Schuldfähigkeit braucht, um unser Rechtssystem aufrechtzuerhalten und notfalls eben durch Sanktionen und Bestrafung zu schützen. Ohne die Prämisse, dass Entscheidungen von autonomen Individuen getroffen werden, gäbe es per se keine Schuld oder Schuldigen mehr. Damit wäre jeder Regel und jedem Gesetz, die das Zusammenleben organisiert und Rechte schützen, die Basis entzogen. Die logische Folge so einer Welt ohne Teilung in Recht und Unrecht wäre aber die totale Anarchie. Und das hier wäre der letzte Blink über dieses Buch, denn ohne Schuld bräuchten wir nicht weiter über das Verzeihen nachzudenken. Vielleicht ist ja aber gerade die Fähigkeit zum Verzeihen der Beweis für die Existenz von Schuld und damit auch für die Autonomie des Menschen? Blink Nummer 5. Liebe kann helfen, dem Schuldigen zu verzeihen. Wenn wir davon sprechen, dass jemand durch seine Fähigkeit zum Verzeihen Güte zeigt, hat das bereits einen emotionalen, liebevollen Anklang. Im Grunde ist damit auch nichts anderes gemeint, denn wo uns unser Verstand nicht weiterhilft, kann es unter Umständen die Liebe. Wenn wir verzeihen, gilt dieser Akt der Größe und Milde nicht der Tat, sondern dem Täter selbst. Hannah Arendt sagt, für den Liebenden ist der Täter größer als seine Tat. Und tatsächlich fällt es uns wesentlich leichter, jemanden zu verzeihen, den wir kennen oder sogar lieben. In diesem Sinne macht Liebe also wirklich blind, denn sie lässt den Liebenden über die Verfehlung des Geliebten hinwegsehen. Das erklärt auch, warum wir zum Beispiel unserem Partner den Flirt oder Kuss mit einer anderen Person und vielleicht sogar größere Fehler verzeihen können, während wir mit dem vom Beginn an unsympathischen Partnern unserer Freunde wesentlich strenger ins Gericht gehen. Hannah Arendt argumentiert allerdings weiter, dass uns die Liebe nicht nur blind für rational offensichtliche Mängel oder Fehler macht, sondern uns Bereiche eröffnet, die unserem Intellekt unzugänglich sind. Nur sie ermöglicht es uns, über unsere rationalen Denk- und Legitimationsmuster hinauszugehen. Als Liebende glauben wir an den guten Kern des Schuldigen, der der Außenwelt im Schatten seiner Schuld verborgen bleibt. Wir blicken direkt in das Innere des Sünders und sehen sein wahres Wesen. So können wir den Täter verstehen, ohne jemals seine Tat verstehen zu müssen. Ob der andere auch wirklich oder objektiv gesehen ein gutes Herz hat, ist für Arendts Argumentation unerheblich. Hier geht es um die Wahrnehmung des Verzeihenden, nicht um harte Fakten. Liebe kann uns also die Kraft verleihen, auch Unverständliches zu verzeihen. Aber wie weit reicht die Liebe und können Liebe und Verzeihen wirklich bedingungslos sein? Und sollten sie das? Blink Nummer 6. Bedingungsloses Verzeihen und Lieben ist ein praktisch unerreichbares Ideal. Das Pendant zum Idealbild der bedingungslosen Liebe wäre die Fähigkeit, dem anderen bedingungslos zu verzeihen, also zum Beispiel ohne jedwede Art von Erwartung oder Hoffnung auf Besserung, Einsicht oder Reue. Aber ist ein derart bedingungsloses Verzeihen in der Realität möglich? Für Derrida und andere Philosophen muss dieses Ideal des reinen und zweckfreien Verzeihens zumindest als Richtwert und Vorbild aufrechterhalten werden. Zur Erinnerung. Für Derrida beginnt das Verzeihen erst dort, wo unser rationales Verständnis einer Tat aufhört. Reines, echtes Verzeihen ist für ihn entsprechend nicht an Bedingungen, Reue oder einen Zweck geknüpft und hat nichts mit Gerechtigkeit oder Moral zu tun. Folgerichtig käme auch jedes therapeutisch induzierte oder politisch motivierte Verzeihen nicht wirklich von Herzen, denn je stärker es an einen Zweck gebunden ist, desto unehrlicher ist es auch. Die Philosophie ist sich der praktischen Unerreichbarkeit eines derart selbstlosen Verzeihens bewusst, betont aber dennoch seine Bedeutung als Idealvorstellung, die uns in unserem Verhalten leiten soll. Aber auch Derrida wusste, dass dieses Ideal in der Realität geradezu zwangsläufig durch mehr oder weniger versteckte Bedingungen und Erwartungen korrumpiert werden muss. Wenn wir ehrlich sind, knüpfen wir all unsere Verzeihen an den festen Wunsch, der Täter möge Reue zeigen, sich ändern wollen und aufrichtig um Verzeihung bitten. Wir sollten jedoch weder von der Einsicht des Schuldigen ausgehen, noch seine Entschuldigung oder Reue als Voraussetzung für unser Verzeihen betrachten. Zwischen Ideal und Realität herrscht also eine Spannung, die nicht zu lösen ist und vielleicht auch nicht gelöst werden sollte. Im Endeffekt ist das Verzeihen vermutlich wie alles im Leben unvollständig, unvollkommen und trotzdem absolut erstrebenswert. Blink Nummer 7. Nicht jede Schuld kann man ausgleichen. Ein Sünder muss eine bestimmte Anzahl von Gebeten aufsagen, ein Schuldiger Abbitte leisten und ein Verbrecher seine Lebenszeit im Gefängnis absitzen. Der Mensch hat sich viele Arten von Sühne und Strafen ausgedacht, in der Annahme, dass jede Art von Schuld mit der richtigen Maßnahme wieder gut gemacht werden kann. Doch leider kann nicht jede Schuld getilgt werden. Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe. Erstens ist es schwierig, für jede Tat ein äquivalentes Gegenmittel zu finden. Friedrich Nietzsche legt dar, dass die menschliche Moral tiefe ökonomische Wurzeln hat und unser Strafsystem auf der Idee basiert, jeden Schaden durch einen Gegenwert aufwiegen zu können. Finanzielle Schulden durch Geld, Leid durch gleichwertigen Schaden wie zum Beispiel Schmerz oder Freiheitsentzug. Peter Sloterdijk hingegen hält diese Vorstellung der Gleichwertigkeit für eine Illusion, da selbst eine nach objektiven Maßstäben gerechte Strafe dem Opfer oft nicht helfen kann, die emotionalen Folgen einer Tat zu überwinden. Stell dir zum Beispiel vor, dein Partner hat dich mit einer anderen Person betrogen. Selbst wenn du ihn mit Worten, Distanz oder gar einer Trennung bestrafst, kannst du so lange nicht nach vorne schauen, bis du ihm ehrlich verziehen hast. Der Philosophin Nathalie Sarthou-Lajoust zufolge gibt es eine Art von Schuld, die wir nur indirekt begleichen können, indem wir etwas weitergeben. Sie bezeichnet es als größte Verfehlung des Menschen, dass er nicht sein eigener Schöpfer ist, sondern sein Leben von seinen Eltern oder im Glaubensfalle von Gott geschenkt bekommen hat und sich nicht dafür revanchieren kann. Sarthou-Lajoust grenzt diese anthropologische Schuld von den negativen Gefühlen der moralischen Schuld ab, da sie im Gegenteil den tiefen und aufrichtigen Wunsch erzeugt, das empfangene Geschenk weiterzugeben. Wir können es unseren Eltern nicht zurückgeben, genauso wenig wie ihre Liebe. Wir können uns nur vornehmen, sie auch unserem eigenen Nachwuchs zuteilwerden zu lassen. Es gibt also bestimmte Arten von Schuld, die weder beglichen, zurückgezahlt oder verziehen werden können. Andere Taten können wir zwar verzeihen, aber vielleicht nie vergessen. Blink Nummer 8. Zu verzeihen bedeutet nicht zwangsläufig zu vergessen. Wenn wir Schwamm drüber sagen, meinen wir damit, dass wir uns nicht länger an einen Vorfall erinnern wollen, dass wir die Begebenheit vergeben und vergessen möchten. Aber was bedeutet vergessen in diesem Zusammenhang eigentlich und was hat das mit dem Verzeihen zu tun? Nietzsche bezeichnet das Vergessen als positives Hemmungsvermögen. Analog zu unserem Verzicht auf Vergeltung beim Verzeihen unterlassen wir es beim Vergessen, uns weiter an etwas zu erinnern. Dieser natürliche Selbstschutz bewahrt uns davor, uns immer wieder mit denselben quälenden Erinnerungen zu belasten. Der Verzicht auf Rache ist eng mit dem Unterlassen des Erinnerns verbunden, denn du kannst jemanden nur verzeihen, wenn du nicht immer wieder an seine Tat denkst. Das bedeutet jedoch nicht zwingend, dass du die Tat vollkommen vergisst. Sie rückt lediglich in den Hintergrund deines Gedächtnisses. Für den Philosophen Paul Ricoeur ist das Verzeihen allerdings das exakte Gegenstück zum passiven Vergessen. Wie für Nietzsche bedeutet Verzeihen für ihn aktives Vergessen. Du erinnerst dich ganz bewusst an deine Verletzung, durchlebst das Geschehene nochmals intensiv, um die Erinnerung anschließend loszulassen. Dieses Konzept der aktiven Erinnerungsarbeit ist ein Begriff Sigmund Freuds. Für ihn muss verdrängter Schmerz nicht nur bewusst erinnert, sondern wiederholt durchlebt werden, damit die Schuld ehrlich vergeben werden kann. Andernfalls gerät das Vergessen zur Verdrängung und das Verzeihen zur Flucht. Selbst im Zuge eines so bewussten Erinnerns und Loslassens wird das Geschehene jedoch nicht einfach aus dem Gedächtnis gelöscht. Selbst wenn du mit einem heftigen Streit längst verziehen hast, kannst du dich noch gut an die verletzenden Worte und den Schmerz erinnern. Sie spielen einfach nur keine Rolle mehr für die Gegenwart. Wenn du im positiven Sinne vergisst, fällst du also keiner selektiven Amnesie zum Opfer. Du lässt nur zu, dass sich deine Einstellung zu einer Tat verändert. Aber lässt sich all das auf die ganz großen Verbrechen der Menschheitsgeschichte wie den Holocaust übertragen? Blink Nummer 9. Es gibt zwei historische Modelle zum Umgang mit kollektiver Schuld. Wenn Verzeihen schon auf individueller Ebene so schwer ist, was bedeutet das dann erst für unfassbare Verbrechen wie den Völkermord an den europäischen Juden? Hierzu haben sich im Laufe der Geschichte zwei Ansätze entwickelt. Die Forderung nach Gerechtigkeit und die Forderung nach Vergessen. Das erste Modell sieht die einzige Chance auf Fortschritt in der gerechten Bestrafung der Täter. Die Schuld müsse Stück für Stück beglichen werden, damit die Opfer wieder nach vorn blicken können. Der ehemalige SS-Unterscharführer Oskar Gröning, der 2015 wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen angeklagt wurde, erkannte vor Gericht seine moralische Verantwortung an, nicht aber seine strafrechtliche Schuld. Seine Bitte um Verzeihung wurde von 49 der 50 Kläger entschieden zurückgewiesen. Seine Verbrechen seien schlichtweg unverzeihlich und verlangten nach einer gerechten Strafe. Zu diesem Ansatz gehörte auch die Ansicht, die fortwährende und aktive Erinnerung an die Schuld müsse Teil der Strafe sein, damit sich die Ereignisse nicht wiederholen und die Geschichte weiter voranschreiten kann. Das andere Modell des Vergessens basiert auf der Überzeugung, erst der Verzicht auf Vergeltung und Strafe könne die Räder der Geschichte wieder in Gang setzen. Die einzige Person, die Oskar Gröning im Prozess Vergebung gewährte, war die jüdischstämmige Eva Moses Kohr, die beide Eltern und zwei Schwestern in Auschwitz verloren hatte und selbst den grausamen Experimenten Josef Mengeles ausgesetzt war. Sie glaubt nur durch das Verzeihen und Loslassen heilen und im Leben voranschreiten zu können. Der Dokumentarfilm Forgiving Dr. Mengele begleitet Eva Moses Kohr bei ihrem Besuch der Gedenkstätte Auschwitz. Sie verliest vor laufender Kamera ihr Manifest, in dem sie den an der Ermordung ihrer Familie beteiligten Nazis Amnestie erteilt. Viele andere Vertreter dieser Perspektive, wie der Historiker Christian Meyer, sind ebenfalls der Meinung, dass erst das Vergessen die Verbindung zwischen Opfern und Tätern trennt. Eva Moses Kohr wurde oft für ihre Haltung kritisiert. Ihr wurde besonders vorgeworfen, sie habe den Anschein erweckt, im Namen aller Opfer des Nationalsozialismus zu sprechen. Aber wer sollte den Tätern denn verzeihen können, wenn nicht die Opfer selbst? Blink Nummer 10. Verzeihen kann nicht auf politischer Ebene stattfinden. Das öffentliche Gedenken an ein bestimmtes Ereignis kann per Gesetz verboten werden, zum Beispiel um faschistische und antidemokratische Huldigungen zu unterbinden. Doch ist das Ereignis dadurch auch vergessen, geschweige denn verziehen? Jacques Derrida ist der Ansicht, dass es auf politischer Ebene durchaus zu Versöhnungen kommen kann, zum Beispiel um zumindest vorübergehend Frieden zwischen streitenden Parteien zu stiften. Die Amnestie verhindert dann die öffentliche Erinnerung an die Streitursache, um die Sehnsucht nach Vergeltung oder Wiedergutmachung nicht unnötig weiter zu schüren. Der emotionale Akt des Verzeihens kann jedoch nicht per Dekret verschrieben werden. Selbst ohne kollektives Gedenken der Ereignisse gibt es immer einzelne Menschen, die sich erinnern und den Wunsch nach Rache hegen. Während bei der Versöhnung zum Beispiel eine dritte Partei als schlichtender Vermittler zwischengeschaltet werden kann, gibt es niemanden, der anstelle anderer Menschen oder gar ganzer Gruppen etwas verzeihen kann. Niemand kann eine andere Person zum Verzeihen zwingen, weil das eben voraussetzt, dass man sich bewusst erinnert, um die Erinnerung loszulassen. Das kann nur das Opfer selbst. 2014 trat der damalige Bundespräsident Joachim Gauck die längst überfällige Reise in das griechische Dorf Lingiades an, wo die Wehrmacht 1943 83 Menschen ermordet hatte. Dort bat er medienwirksam um Verzeihung. Derrida stellt jedoch in Frage, ob ein derart inszenierter politischer Akt überhaupt zu aufrichtigem Verzeihen führen kann. Wen bittet der Politiker um Verzeihung, wenn die eigentlichen Opfer bereits tot sind? Ist der Bundespräsident befähigt, stellvertretend für die Deutschen um Verzeihung zu bitten? Kann er das, ohne an den Geschehnissen selbst beteiligt gewesen zu sein? Und vor allem, ist eine solche Geste nicht in dem Moment obsolet, in dem sie öffentlichkeitswirksam stattfindet? Die Meinungen gehen hier weit auseinander. Flas Pöhler selbst tendiert zu der Auffassung, nur die ursprünglich, also direkt betroffenen Opfer selbst könnten verzeihen. Das wiederum würde bedeuten, dass Schreckenstaten wie die des Holocausts für immer unverziehen blieben. Blink Nummer 11. Manche Schuld muss unvergessen bleiben, damit wir uns moralischer verhalten. Was geschieht also mit der Schuld, wenn die eigentlichen Opfer einer Tat nicht mehr in der Lage sind zu verzeihen, weil sie wie im Falle des jüdischen Genozids verstorben sind? Bleibt die Schuld der Täter dann über Generationen bestehen? Es gibt durchaus einige Vertreter der Ansicht, dass eine so große Schuld wie die der Deutschen auch nachfolgende Generationen betrifft. Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann argumentiert zum Beispiel, dass eine so historische Schuldenlast nicht von einer einzigen Generation abgegolten werden kann. Sie wird stattdessen in das kollektive Selbstbild eines Volkes integriert und dort durch rituelles Erinnern aufrechterhalten. Eine solche Kultur des kollektiven Bewusstseins der eigenen Schuld war Voraussetzung dafür, dass andere Länder Deutschland wieder im Kreise der zivilisierten Nationen aufnehmen und respektieren konnten. Das bedeutet, dass die Schuld wie eine Erbsünde von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Sie muss quasi unvergessen und unverziehen bleiben, weil die Erinnerung fundamentaler Teil der geläuterten Kultur geworden ist. Es war bereits zuvor die Rede von der anthropologischen Schuld, sich nicht für das Geschenk des eigenen Lebens revanchieren zu können, die uns zum Geschenk unserer Liebe, zum Beispiel an unsere Kinder, animieren soll. Ähnlich funktioniert die religiöse Schuld, die nach christlichem Glauben Eckpfeiler unserer Zivilisation ist. Durch die Mutter aller Sünden von Adam und Eva bleiben wir Menschen für immer Schuldige, die ihre Schuld nur abbüßen können, indem sie Gutes tun. Auch die Schuld der Deutschen könnte als eine solch moralstiftende Schuld verstanden werden, die uns im Idealfall innehalten und über unsere Taten und Impulse nachdenken lässt. Dass es trotzdem immer wieder Strömungen und politische Tendenzen gibt, die uns an die Zeit vor dem Machtantritt Hitlers erinnern, sollte uns zu denken geben. Es gibt Schuld, die nicht nur nicht verziehen werden kann, sondern sogar unverziehen bleiben muss. Es gibt zwei Wege, damit umzugehen. Die Schuld verdrängen oder sie, wie im Falle des Geschenks des Lebens, in Positives verwandeln und Liebe weitergeben. Der zweite Schritt ist mit Sicherheit nicht immer leichter, aber mit Sicherheit der Weg, der uns Menschen einander näher und weiterbringt. Das waren die Blinks zu Verzeihen von Svenja Flasspöhler. Die Kernaussage dieses Buches ist, dass Verzeihen im Wesentlichen bedeutet, auf die Vergeltung einer Schuld zu verzichten. Indem wir die Erinnerung an das Vergehen des Täters bewusst loslassen, kann sich unsere Einstellung zu den Ereignissen und der Person im Laufe der Zeit zum Positiven ändern. Im Endeffekt ist das Verzeihen aber eine emotionale und sehr persönliche Angelegenheit. Jeder muss selbst entscheiden, was er verzeihen kann und was nicht. Wenn eine Schuld zu groß ist, um verziehen zu werden, kann sie durch einen richtigen und bewussten Umgang dennoch langfristig Positives hervorbringen. Hier noch ein Tipp, den du so konkret in deinem Alltag umsetzen kannst. Verzeihe dir selbst. Falls du ab und an eine tiefe, unerklärliche Schuld in dir spürst, kann das vielleicht mit einer schier unverzeihlichen Schuld zu tun haben, die an dich weitergegeben wurde. Frage dich, was sie vielleicht schon Gutes in dir hervorgebracht hat und lerne, sie leichter zu ertragen. Und noch eine Sache, bevor du gehst. Wir hoffen, dir haben unsere Blinks gut gefallen, aber hast du trotzdem Feedback für uns? Wenn ja, schick uns einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Verzeihen und sag uns, was du denkst.